Einen schönen guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr aufmerksam zuhört. Ich habe heute einen Text mitgebracht, der aus meiner Sicht sehr wichtig ist, weil er inhaltlich einfach viel vermittelt. Ich gebe zu, ist auch nicht ganz einfach, aber die Gefahr ist, denke ich, wenn man solche Texte in der Bibel so in seiner persönlichen Zeit liest, dass man die einfach überliest. Ja, man kommt über so 3 Verse oder in dem Fall 5 Verse und liest dann so drüber und denkt sich, verstehe ich nicht, und liest einfach weiter. Aber was in der Bibel steht, steht ja da, um uns etwas zu sagen, weil es uns etwas vermitteln möchte, eine Wahrheit über Gott oder über uns oder beides. Und deswegen schauen wir uns diesen Text heute an und ich werde euch den so auslegen, wie ich ihn verstehe, und hoffe, dass der Heilige Geist dadurch zu euch spricht und auch zu mir spricht. Und in dieser Erwartung, hoffe ich, gehen wir in diese Predigt, geht ihr in das Zuhören mit hinein, dass der Heilige Geist zu euch spricht, weil ich überzeugt bin, wenn ihr heute hier seid, dann hat es einen Grund, weil er euch heute etwas sagen möchte, weil er dir etwas sagen möchte und mir wahrscheinlich sogar auch. Den Text, den wir uns anschauen werden, stammt von dem Apostel Johannes. Und zwar steht er im 1. Johannesbrief im Kapitel 5. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wie ich gesagt habe, ein bisschen dichter Text. Der Apostel Johannes ist bekannt dafür, dass er in wenigen Sätzen ganz viel sagt. Und wir werden aus diesem Text 3 wesentliche Erkenntnisse, 3 Einsichten ziehen, nämlich einmal über die Liebe zu Gott und die Liebe zu seinen Kindern, über den Glauben, der die Welt überwindet, und über die Wiedergeburt, die der Ursprung dieses Glaubens ist. Eigentlich müsste man die ganzen 3 Punkte andersrum aufziehen, so von ihrer Abfolge, aber ich mache es bewusst jetzt mal so rum, dass wir anfangen mit der Liebe zu Gott und zu seinen Kindern. Johannes schreibt Folgendes: Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Als erstes stellt Johannes hier einen ganz engen Zusammenhang her zwischen der Liebe zu Gott und der Liebe zu seinen Kindern. Und ich glaube, das überrascht uns wenig. Wir können auf der einen Seite nicht sagen, wir lieben Gott, aber seine Kinder nicht lieben. Wenn wir Gott lieben, dann lieben wir selbstverständlich auch die, die er liebt. Und auf der anderen Seite können wir aber seine Kinder nicht lieben, wenn wir Gott nicht lieben, weil die Liebe von ihm geschenkt wird. Also diese beiden Dinge hängen ganz, ganz eng zusammen, das sagt Johannes hier. Und das überrascht uns, glaube ich, nicht. Was oft eher überrascht, ist, warum Johannes die Gebote hier so betont. Ja, warum sagt er diesen Satz, der in unseren Ohren ja fast unerhört klingt? Das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Na, erstmal nur bis dahin. Ich möchte dafür ein Beispiel bringen. Stellt euch vor, ihr geht bei jemandem, beim guten Freund seid ihr zu Besuch. Und ihr kommt durch die Tür hinein und der Freund sagt euch: Ich bitte dich, deine Schuhe auszuziehen. Stell dir vor, das sind deine Schuhe. Allein aus Anstand wirst du das schon tun. Du wirst ja bitte nachkommen, wirst sagen, klar, ziehe ich die Schuhe aus. Das ist in unseren Kreisen ja auch nicht unüblich. Wenn das jetzt eine Person ist, die dir wichtig ist, sagen wir, ein sehr guter Freund, der dich bittet, dann wirst du es tun schon allein aus der Liebe zu dieser Person. So ist es mit den Geboten von Gott auch. Ja, wenn Gott uns um etwas bittet, wenn er uns sagt, zieh deine Schuhe aus, wie er es ja bei Mose tatsächlich getan hat, gesagt, zieh deine Schuhe aus, du stehst auf heiligem Boden. Wenn wir Gott lieben, dann tun wir, was er sagt. Darum sagt Johannes, daran erkennen wir, ob wir Gott lieben, wenn wir seinen Bitten nachkommen, wenn wir das tun, was er von uns möchte. Das hat nichts mit Gegenleistung zu tun. Ja, es kommt dann schnell der Vorwurf, ja, das ist irgendwie so eine Gesetzesgerechtigkeit. Aber ich erwarte ja von dem Freund keine Gegenleistung dafür, dass ich mir die Schuhe ausziehe. Ich mache das einfach nur als Gefallen, als Geste, weil ich die Person mag. Wie viel mehr bei Gott, den wir nicht nur mögen wie einen guten Freund, sondern den wir lieben sollen. Und wenn wir ihn wirklich lieben mit dieser innigen Liebe, von der Johannes redet. Also mit dem unbedingten Verlangen, ich möchte ihm gefallen, ich möchte das tun, was er sagt, einfach weil er mir alles gegeben hat und ich möchte dieses zurückgeben, so viel, wie es mir möglich ist. Dann möchten wir das tun, was er von uns will. Gottes Gebote sind seine Wünsche an uns, wie wir uns verhalten sollen. Und da muss ich selber auch bei mir immer wieder mich prüfen daran. Tue ich das? Tue ich das tatsächlich? Ich hatte einen guten Bekannten, ihr braucht euch alle nicht angesprochen fühlen, einen guten Bekannten, der die Eigenart hatte, immer wenn ich mich mit ihm unterhalten habe, dann hat er irgendwas gemacht, um mich zu beleidigen. Also ihr kennt das, manchmal ist man nicht auf einer Wellenlänge, irgendwie der eine versteht den anderen falsch und umgekehrt und irgendwie ist immer was dazwischen. Und ist ja auch nicht schlimm, das ist okay, wir müssen nicht alle uns perfekt miteinander verstehen, Menschen sind unterschiedlich. Aber irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich, immer wenn ich diese Person nur gesehen habe, schon so einen Groll in mir hatte. Ich dachte, oh, mit dem will ich mich überhaupt nicht unterhalten. Da ist mir irgendwann eingefallen, aber Gott sagt doch, liebt eure Feinde. Ich meine, es ist kein Feind, ja, es ist nicht so, dass wir, wenn wir uns sehen, dann ziehen wir beide ein Messer oder so, nicht diese Art von Feind. Aber na klar, wenn wir unsere Feinde lieben sollen, dann umso mehr ja auch die Menschen, die uns auf die Nerven gehen. Weil es ist ja nicht mal so schlimm wie ein Feind. Wir sollen jeden Menschen lieben. Und da ist mir irgendwann klar geworden, ich bin dieser Person, bin ich die Liebe schuldig. Ich soll diese Person lieben und ich möchte das. Nicht, weil ich mir dadurch was verdiene, aber weil ich weiß, dass Gott es für mich möchte, dass ich eine Liebe ausdrücke, auch zu den Menschen, wo ich eigentlich keine Lust drauf habe. Und er möchte unser Herz verändern, dass wir dazu auch in der Lage sind. Das heißt, wenn Johannes sagt, wenn wir Gott lieben, bedeutet das, dass wir seine Gebote halten, dann müssen wir uns ab und zu diese Frage stellen, tue ich das? Ist meine Liebe so, dass ich das tun möchte? Ziehe ich meine Schuhe aus, wenn Gott mich darum bittet? Oder möchte ich sie lieber anbehalten? Selbst wenn sie so aussehen und er gerade frisch gesaugt hat. Und dazu muss man ja auch sagen, diese Gebote sind ja in der Regel für uns einleuchtend. Ja, wenn es heißt, du sollst nicht Ehe brechen, wenn es heißt, du sollst nicht stehlen, dann ist uns klar, das ist ja auch, das hat ja einen Zweck, diese Gebote. Gott gibt uns die Gebote nicht, um uns zu tyrannisieren, um uns zu ärgern, was auch immer, nicht um uns fertig zu machen, sondern weil er weiß, es ist nötig für unser Zusammenleben, es ist nötig, damit unser Zusammenleben funktioniert. Also ich glaube, die meisten Gebote, die leuchten uns ja auch unmittelbar ein, dass wir nicht morden sollen, dass wir, wie gesagt, nicht Ehe brechen sollen. Und Jesus gibt uns ja die Richtschnur dafür, wie dieses Zusammenleben aussieht. Aber, muss man sagen, Jesus geht ja auch einen Schritt weiter. Der bleibt ja da nicht stehen, sondern er sagt, wenn du nur schlecht denkst über jemanden, dann mordest du schon in deinem Herzen. Wenn du nur eine andere Frau, einen anderen Mann anguckst, begehrend, also mit einer eindeutigen Absicht, dann brichst du schon deine Ehe. Du könntest genauso übertragen, wenn du nur neidisch auf das bist, was jemand anders hat, dann hast du schon etwas gestohlen in deinem Herzen. Das ist ja der Maßstab, den Jesus an uns anlegt. Ja, die Gebote sind nicht nur die 10 Gebote, so wie wir sie lesen, du sollst nicht stehlen, sondern du sollst nicht mal dir wünschen zu stehlen. Du sollst dir nicht wünschen, die Ehe zu brechen. Und da ist meine erste Frage an euch heute, gibt es so etwas? Gibt es etwas in deinem Leben, woran du festhältst, was du nicht, bisher umgesetzt hast. Wo du weißt, der Heilige Geist spricht vielleicht auch in diesem Moment zu dir und sagt dir, eigentlich gibt es da diesen Punkt in deinem Leben, da will ich ran. Da will ich dein Herz verändern. Da lebst du vielleicht im Ehebruch, wie Jesus es nennt. Da lebst du vielleicht im Diebstahl, im Mord. Nicht im Tatsächlichen, aber in deinem Herzen. Und dann die Herausforderung an dich heute, dass du das angehst. Jetzt hört es ja da aber nicht auf, sondern Johannes setzt ja noch einen oben drauf. Ja, wir wissen, das kann keiner von uns erfüllen. Wenn wir das auch so uns anschauen, du darfst nicht schlecht über jemanden denken, nicht mal dem nichts Schlechtes wünschen, niemandem. Auch nicht, wenn du im Auto im Stau stehst, alle um dich herum sind doof, dass die Auto fahren. Du bist natürlich der Einzige, der ein Recht hat, diese Spur gerade zu benutzen. Selbst dann darfst du niemandem was Schlechtes wünschen. Egal wie aufgetakelt die Person in der U-Bahn ist, du darfst sie nicht begehrend ansehen. Du darfst nicht neidisch sein auf die Gehaltserhöhung von deinem Kollegen, was auch immer. Uns ist ja klar, das ist kein Standard, den wir einhalten können. Jetzt kommt ja aber der gute Johannes und setzt noch einen oben drauf und sagt, und seine Gebote, diese Gebote, sind nicht schwer. Ist doch komisch, oder? Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht ist ja jemand, der hier aufstehen möchte und sagen möchte, ja, das empfinde ich so, die Gebote sind tatsächlich nicht schwer. Ich glaube nicht, dass es diese Person gibt. Und es widerspricht ja auch so ein bisschen anderen Grundsätzen, die wir kennen, dass eben keiner alle Gebote einhält. Sagt ja die Bibel selber, dass es nicht geht. Einen Gedanken möchte ich dazu erstmal vorab äußern. Kommt jetzt ein bisschen darauf an, was Johannes gemeint hat. Diese Schwer kann man ja auf zwei Weise verstehen. Entweder zu sagen, sie sind nicht schwer einzuhalten, wie wir das ja lesen. Es kann aber auch bedeuten, sie sind nicht bedrückend. Sie sind nicht uns zur Last gedacht. Steht auf diese Weise schwer. Was ja für uns viel mehr Sinn machen würde. Aber nehmen wir mal an, er sagt wirklich, er meint damit tatsächlich, sie sind nicht schwer umzusetzen. Und wir sehen aber, das deckt sich mit unserer Erfahrung ja gar nicht, also überhaupt nicht, dass sie nicht schwer umzusetzen. Sie sind extrem schwer umzusetzen. Unmöglich. Was sagt uns Johannes dazu? Was sagt er uns, was uns in die Lage überhaupt versetzt, das umzusetzen? Und da kommen wir zum nächsten Punkt, der Glaube, der die Welt überwindet. Denn er schreibt dazu als nächstes, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Dazu erstmal, was meint er mit Welt? Mit Welt meint er die Welt, wie wir sie sehen. Ja, wenn der Bibel von Welt die Rede ist, dann meint es nicht, keine Ahnung, ich habe die Erde erobert oder was auch immer. Da geht es hier nicht um irgendwie einen alten Kolonialismus oder so. Sondern es bedeutet die Welt mit all ihren Problemen. Die Welt nicht, wie Gott sie geschaffen hat, sondern die Welt, die durchsetzt es mit Sünde, mit Trennung von Gott, mit dem Tod, mit Krankheit. Und er sagt, der Glaube überwindet diese Welt. Und dafür ist nämlich das Gesetz ja auch da. Es zeigt uns nämlich eigentlich Gottes Plan, eigentlich Gottes Wunsch für uns, ist eben, dass wir nicht Ehe brechen, ist eben, dass es keinen Mord gibt. Ja, sein Wunsch ist, dass wir das nicht mal am Herzen tragen. Gottes Welt, wie er sie sich eigentlich vorstellt, das, was wir Himmel nennen, das ist diese Welt ohne diese Dinge, die tatsächlich nach seinen Geboten abläuft und nicht so, wie sie, naja, wie wir sie halt sehen, in den Nachrichten jeden Tag. Also das Gesetz zeigt uns, wie sollte diese Welt sein. Die Frage ist, wie überwindet jetzt der Glaube das? Ein Beispiel. Das ist ein Flugzeug. Ich weiß nicht, wie gut ihr das sehen könnt, aber es sieht nicht vertrauenserweckend aus. Ich würde damit nicht fliegen. Ich glaube, es fliegt auch gar nicht tatsächlich. Wenn ich jetzt mein Vertrauen in dieses Flugzeug setzen würde, dann sähe es ganz schlecht um mich aus. Ich kann ganz viel Vertrauen in dieses Flugzeug haben. Es fliegt dadurch nicht besser. Wenn ich jetzt zum Flughafen, das ist ja nicht mehr Tegel, Schönefeld gehe und da in ein Flugzeug steige, dann komme ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit an meinem Ziel an. Selbst wenn ich ganz wenig Vertrauen in dieses Flugzeug habe, komme ich an meinem Ziel an. Selbst wenn ich nur genau so viel Vertrauen habe, dass ich gerade so über die Schwelle ins Flugzeug reinkomme, komme ich an meinem Ziel an. Der Punkt ist nicht, wie viel Glauben, wie viel Vertrauen du hast. Der Punkt ist, worin vertraust du? Was vertraust du? Wem vertraust du? Das ist die Frage. Wenn ich mir selber vertraue, mein Vertrauen in mich setze, selbst wenn dieses Vertrauen absolut unerschütterlich ist, dann werde ich die Welt nicht überwinden. Dann kann ich diese Gebote nicht einhalten, was auch immer. Ich werde immer scheitern an dem, was ich in meinem Leben tatsächlich vorfinde. Und die Bibel sagt aber, es gibt jemanden, der hat die Welt überwunden. Der hat tatsächlich die Sünde, der hat den Tod besiegt. Der ist auferstanden vom Tod. Der ist nicht mehr an diese Gesetzmäßigkeiten, wie wir sie kennen, gebunden. Das ist Jesus Christus. Und deswegen sagt die Bibel, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir in ihn unsere Hoffnung setzen, dann kriegen wir Anteil daran. Und selbst wenn die Hoffnung, wenn dieses Vertrauen ganz, ganz klein ist, unglaublich klein, dann überwinden wir trotzdem durch ihn auch die Welt. Die Frage ist nicht, wie sehr vertraust du ihm? Die Frage ist, wem vertraust du? Dir selber, dass du einen Ausweg schaffst? Oder vertraust du ihm, der einen Ausweg bereits geschaffen hat? Und ihr wisst, diese Gebote, die uns gegeben sind, sind ja, ihr habt sie Richtschnur genannt, nicht nur eine Richtschnur, sondern wir werden auch danach beurteilt werden. Nach unserem Tod, jeder von uns wird beurteilt nach diesen Geboten. Hast du danach gelebt oder nicht? Dafür brauchen wir den Glauben in Jesus. Wenn ich an ihn glaube, dann werde ich auch noch danach beurteilt, aber freigesprochen, weil er diese Gebote erfüllt hat, die ich nicht erfüllen kann. Es ist unbedingt, unbedingt wichtig, dass jeder von uns dieses Vertrauen in Jesus alleine setzt. Nicht in uns, sondern in ihn. Dann schaffen wir es immer noch nicht, die Gebote zu halten. Aber wir können trotzdem Freude und Freiheit haben. Freude, weil wir wissen, nach diesen Geboten werden wir auch nicht mehr, ich werde danach nicht beurteilt. Und das gibt mir auch eine Freiheit, weil ich weiß, ich muss mich jetzt auch nicht krampfhaft anstrengen, diese Gebote zu halten, weil ich danach nicht verurteilt werde. Aber ich möchte sie halten aus Liebe zu Gott, weil ich weiß, was er alles für mich gegeben hat. Und Glaube, habe ich jetzt schon immer gesagt, ist Vertrauen. Glaube ist nicht eine Kopfsache. Glaube ist etwas, was in meinem Herzen, tief in meinem Herzen passiert. Glaube bedeutet, wenn Jesus sagt, lieb deine Feinde, auch wenn ich mir das nicht vorstellen kann, dann tue ich es trotzdem. Auch wenn ich glaube, dass ich mir damit selber ein Bein stelle, dass ich dann in meiner Karriere nicht vorwärts komme, was auch immer, dann tue ich das trotzdem. Weil ich ihm vertraue, wenn er das sagt, dann ist das gut für mich. Auch wenn ich das überhaupt nicht verstehe. Das bedeutet Glauben. Glauben bedeutet, ich setze das um, was er sagt, aus dem Vertrauen heraus, dass es Sinn macht. Glaube bedeutet, dass ich meine Ängste beiseite lassen kann, weil ich Vertrauen darin habe, was er mir sagt, ist gut für mich. Das bedeutet, dass ich mit Menschen über den Glauben reden kann, zum Beispiel. Auch wenn ich wirklich Angst habe, wenn ich nervös bin, was auch immer, glaube, dass ich alles falsch sage. Ich habe Vertrauen darin, wenn er sagt, dass das gut ist, dass ich das tue und es trotzdem eine gute Idee ist. Du kannst da was auch immer einsetzen. Ich kenne deine persönliche Situation, von euch kenne ich jetzt nicht. Aber überlegt, wo steht vielleicht so ein Vertrauensschritt aus? Wo hast du eine Situation in deinem Leben, wo du weißt, da müsstest du eigentlich einen Schritt im Glauben gehen, also sagen, Jesus, ich vertraue dir, dass du diese Situation in der Hand hältst, auch wenn ich etwas tue, was du möchtest, auch wenn ich mir das selber nicht vorstellen kann, dass es eine gute Idee ist. Das ist Glaube, ist nicht eine Kopfsache, es ist eine praktische Sache. Jetzt kommen wir zu der Grundlage von dem, wo kommt denn so ein Glaube überhaupt her? Auch das sagt Johannes in diesen 5 kurzen Versen. Die Wiedergeburt, wie Jesus sie ja schon nannte, ist der Ursprung. Johannes schreibt am Anfang, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und später, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Also dieser Glaube, von dem wir geredet haben, der hängt mit der Wiedergeburt zusammen. Er kommt durch die Wiedergeburt. Jetzt, was ist Wiedergeburt? Wiedergeburt bedeutet, dass etwas völlig Neues entsteht. Wie bei einer Geburt auch völlig neues Leben entsteht, so ist es auch bei einer Wiedergeburt. Da, wo vorher nur Tod war, wo gar nichts war, oder hier Wüstensand, da beginnt etwas Neues aufzugehen. Da beginnt Leben zu entstehen. Wie eine Pflanze eben in der Wüste. Und wie eine normale Geburt auch, ist die Wiedergeburt etwas Passives. Etwas, was an mir geschieht, nicht etwas, was ich tue. Wenn ich wiedergeboren werde, ist es nicht ein Schritt, den ich tue, sondern etwas, was Gott in mir, in meinem Herzen tut. Es ist keine äußerliche Veränderung, es ist eine innerliche Veränderung. Es ist eine Herzensveränderung, es ist etwas in mir, was geschieht. Ich habe lange überlegt, was ein gutes Beispiel ist, um das zu verdeutlichen, wenn für jemanden, der das noch nicht kennt. Ich will es mal so sagen. Ihr kennt es manchmal, da trifft man eine Person, das Gegenteil von dem, was ich vorhin gesagt habe, jemand, mit dem du dich sehr gut verstehst. Und diese Begegnung, die verändert dich irgendwie. Du hast auf einmal, die Person ist besonders beeindruckend oder sie ist besonders charismatisch und du denkst, wow, das ist ein Mensch, so einen habe ich noch vorher noch nie getroffen. Und die Begegnung verändert dich. Am meisten sicher, wenn man verliebt ist. Wenn du eine Person, so Liebe auf den ersten Blick, du triffst jemanden und du verguckst dich und auf einmal ist das Leben, alles ist ganz anders. Ein bisschen so ist Wiedergeburt. Äußerlich ändert sich erstmal gar nichts, aber dein Inneres hat sich verändert. Wiedergeburt bedeutet aber, dass ich nicht irgendeinem Menschen begegne, sondern dem Nonplusultra-Menschen, Jesus, begegne ich. Mein Leben verändert sich nicht nur so ein bisschen, sondern völlig. Mein Ausblick auf das Leben, wie ich darüber nachdenke, was ich über mich denke, was ich über andere denke, wird völlig umgekrempelt. Er ist eine, die Bibel nennt es Umkehr, was auch Buße manchmal übersetzt wird, hat nichts mit Bußgeld zu tun, sondern es bedeutet, ich bin vorher in eine Richtung gelaufen und dann ändere ich mein ganzes Denken, mein ganzes Verhalten ändert sich und ich denke und gehe ab jetzt eine völlig andere Richtung. Das bedeutet Buße, das ist Umkehr, das ist die Wiedergeburt. Das bedeutet, dass wirklich mein Herz im Inneren verändert wird, dass die Werte, wofür ich einstehe, was mir wichtig ist, sich geändert hat. Wo vorher ich selber im Mittelpunkt stand, steht Jesus auf einmal im Mittelpunkt, steht Gott im Mittelpunkt. Das ist Wiedergeburt. Und da, was die Wiedergeburt ausmacht, ist, dass dann der Heilige Geist, also Gott selbst, sich mir schenkt. Ich gewinne etwas dabei. Ich gebe sicher auch viel auf, aber ich gewinne dabei. Und unter anderem schenkt er, und da schließen wir jetzt den Kreis zu diesen ganzen drei Punkten, er schenkt die Liebe und den Glauben. Durch den Heiligen Geist kriegen wir dieses. Und die Frage ist darum, und das ist wirklich die von diesen drei Fragen, die ich heute gestellt habe, die allerwichtigste: Hast du so eine Wiedergeburt erlebt? Kannst du sagen, dass dein Inneres in deinem Leben irgendwann zum Zeitpunkt, dass es verändert wurde, dass du weißt, vielleicht hast du früher anders gedacht, aber jetzt denkst du so über Gott, dass du ihn liebst, dass du tun möchtest, was er sagt? Nicht aus Pflichtgefühl, nicht aus Angst, sondern weil du weißt, dass er dich liebt und du diese Liebe erwidern möchtest. Hast du selber so eine innere Umwandlung erlebt? Ist klar, dass ich das nicht gut beschreiben kann, weil es mir schwerfällt, das zu beschreiben, wo es kein Beispiel für gibt. Es gibt keine gute Parallele dazu, weil das so einzigartig ist. Aber trotzdem, ich denke, jeder, der es erlebt hat, der weiß, wovon ich rede. Und wenn du das nicht verstehst, dann hast du es vielleicht nicht erlebt. Und dann ist meine Bitte, meine wirklich inständigste Bitte heute: Verlass diesen Raum nicht, bevor du mit jemandem darüber geredet hast. Wenn dir meine Nase nicht passt, red mit Paul drüber oder mit Katharina oder Leslie, egal wem, nimm irgendjemanden und rede darüber. Das ist ganz, ganz das ungeheuer, das Allerwichtigste. Und wenn du das erlebt hast, dann sei dir bewusst, dann nimm das nur als Erinnerung, du bist ein neuer Mensch geworden. Glaube und Liebe sind in dein Herz ausgegossen durch den Heiligen Geist. Du darfst das, in deinem Leben darf das sichtbar sein. Es darf sichtbar sein, dass du glaubst. Es darf sichtbar sein, dass du liebst. Manchmal musst du dich vielleicht selber daran erinnern, an diese Dinge, aber sie sind da und sie verändern dich, sie haben dich verändert. Aber Jesus zu begegnen, ist wirklich das A und O. Das ist das Allerwichtigste. Drei Fragen hatte ich euch heute mitgebracht. Die wichtigste Frage, die zum Schluss kam: Bist du wiedergeboren? Hast du eine innere Umwandlung erlebt? Die zweite Frage war: Gibt es einen Vertrauens-, einen Glaubensschritt, der in deinem Leben aussteht? Bitte, wenn ihr die erste Frage nicht mit Ja beantworten könnt, vergesst die anderen beiden. Die erste ist die wichtigste. Wenn du die mit Ja beantworten kannst, dann gibt es ein Vertrauen, einen Glaubensschritt, der in deinem Leben aussteht. Und die dritte Frage: Schuldest du jemandem diese Liebe, die Gott möchte, dass wir sie einander entgegenbringen?